So, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sachverständige, liebe Abgeordnete, Zuschauende, Zuhörende auf den Tribünen, ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Anhörung. Wir beschäftigen uns mit einem Antrag einer interfraktionellen Gruppe von Abgeordneten zum Thema Kassenzulassung des nichtinvasiven Pränataltests, Monitoring der Konsequenzen und Einrichtung eines Gremiums. Und den finden alle auf der Drucksache 2010-151. Ich werde jetzt eingangs einmal ganz grob umreißen, worum es sich bei diesem Antrag handelt. Sie alle als Sachverständige haben den natürlich sehr intensiv gelesen, aber wir sind auch live im Parlamentsfernsehen zu sehen. Und deshalb ist es natürlich relevant, dass man noch mal einmal erläutert, worum es geht. Und dann mache ich noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum Ablauf der Anhörung. Einige von Ihnen sind ja dann Profis bei uns im Gesundheitsausschuss, sehr häufig als Expertinnen hier. Und einige das erste Mal, sodass ich für alle noch mal erläutere, wie das heute abläuft. Also worum geht es in diesem Antrag? Die interfraktionelle Gruppe, die beschäftigt sich mit dem nicht-invasiven Pränataltest, der seit Juli 2022 als Kassenleistung zugelassen ist, wenn Schwangere mit ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen zu der Überzeugung gelangt sind, dass der non-invasive Pränataltest gewünscht und sinnvoll ist und durchgeführt werden soll. Die Gruppe fordert in ihrem Antrag ein Monitoring zur Umsetzung und zu den Folgen der Kassenzulassung des NIPT, und zeitnah sollen dann Daten zu verschiedenen Aspekten erhoben und ausgewertet werden. Außerdem soll ein interdisziplinäres Gremium eingesetzt werden, das die rechtlichen, ethischen und gesundheitspolitischen Grundlagen der Kassenzulassung des NIPD prüft, die Folgen einordnet und die Bundesregierung hinsichtlich möglicher Handlungsoptionen berät und die Ergebnisse anschließend an den Bundestag berichtet. Soweit ganz grob zu dem Inhalt des vorliegenden Antrags, mit dem wir heute uns beschäftigen und wozu wir zahlreiche Expertinnen und Experten eingeladen haben. Insgesamt stehen uns 90 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und diese 90 Minuten beginnen in der Zählung ab dem Moment, wo die erste Frage gestellt wird. Und in dieser Zeit werden die Fraktionen und Gruppen abwechselnd Fragen an Sie als Sachverständige stellen. Und die Reihenfolge der Fragenden, die orientiert sich an der Stärke der Fraktionen und Gruppen und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung des Gesundheitsausschusses. Es beginnt die stärkste Fraktion, das ist die SPD. Und es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt. Und auch wenn ich die Fragenden in der Reihenfolge nach Fraktionen und Gruppen aufrufe, so ist es mit der Gruppe und den Obleuten im Gesundheitsausschuss besprochen, ist dieser Antrag kein Fraktionsantrag. Ja, also die Reihenfolge muss man ja irgendwie festlegen, orientiert sich an den Fraktionen. Aber der Antrag ist ein interfraktioneller Antrag. Das heißt, es kann auch sein, dass aus einer Fraktion Menschen sehr unterschiedliche Auffassungen zu den Vorschlägen hier haben. Und das ist etwas Besonderes, ein interfraktioneller Antrag. Frage- und Antwortzeit sind immer insgesamt 3 Minuten maximal. Die müssen nicht ausgeschöpft werden, aber nach 3 Minuten ist Schluss mit dann der Antwort und dann geht es weiter zu der nächsten fragestellenden Person. Und Sie können das daran erkennen, erstens läuft da oben die Zeit mit und zweitens beginne ich irgendwann so Zeichen zu machen. Und wenn Sie darauf nicht reagieren, mache ich mein Mikro an und unterbreche. Das ist aber in der Regel nicht notwendig. Herr Hecken lacht schon, weil es irgendwie ganz gut sich einsortiert. Es gelingt meistens ganz gut, die 3 Minuten einzuhalten. Online sind ja auch einige oder viele sogar von Ihnen dabei. Schön, dass Sie da sind. Für Sie alle gilt zunächst, die Mikros auszustellen, sowohl wenn Sie online dabei sind als auch hier im Saal. Das ist, soweit ich das hier überblicken kann, jetzt auch erfolgt. Sobald Sie online als Sachverständige aufgerufen werden und Ihr Mikro anstellen, in dem Moment werden Sie hier auf einem Würfel, auf einem Bildgebungswürfel, der hier im Saal hängt, für uns alle sichtbar. Und wir können, egal wo wir sitzen, sie dann sehr, sehr gut sehen und hören. Falls Sie mit dem Beratungsgegenstand in irgendeiner Weise finanzielle Interessenskonfligierungen haben, also wenn sich Interessenskonflikte daraus ergeben, dann müssen Sie das nach den Regelungen in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Bundestages beim ersten Aufruf sagen, sonst nicht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke allen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht hat. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind jetzt schon live im Parlamentsfernsehen zu sehen und werden mit Untertiteln übertragen. Und auch später ist die Anhörung dann in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Das Wortprotokoll der Anhörung wird wie immer auf der Internetseite des Gesundheitsausschusses veröffentlicht. Und noch etwas, was eine Besonderheit bei uns im Ausschuss ist. Falls Ihr Mobiltelefon klingeln sollte, kostet das 5 € für einen guten Zweck. Also jetzt können alle noch ihre Telefonnummer auf stumm stellen. Ein Wort zu Ihnen auf der Besuchstribüne. Sie dürfen weder klatschen noch Unmutsäußerungen von sich geben, auch nicht filmen oder fotografieren. Aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass Sie da sind. Das Bildmaterial später aus der Mediathek kann verwendet werden. So, und jetzt beginnen wir mit der Anhörung. Mir wird noch mitgeteilt, das Catering ist jetzt da. Also wenn jemand noch Kaffeedurst hat, das ist jetzt draußen möglich, sich noch Kaffee oder sonstige Dinge zu holen. Ansonsten sind wir hier ja, um miteinander zu sprechen. Und das beginnt jetzt. Und die erste Frage stellt Herr Schwarze. Bitte. Ja.
Vielen Dank. Frau Vorsitzende, vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie uns hier heute zur Verfügung stellen. Meine erste Frage geht an Frau Professor Niklas Faust. Die Auswertung der Untersuchungszahlen zeigt, dass in nahezu 40% der Schwangerschaften ein Bluttest zur Anwendung kommt. Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht aus dieser Form der Anwendung?
Frau Professor Niklas Faust, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Es gab eine ganz klare Intention, die der GBA und die auch die Abgeordneten in ihren Debatten immer wieder deutlich gemacht haben. Es geht darum, den Test zugänglich zu machen und nicht finanzielle Hürden aufzubauen. Es geht aber überhaupt nicht um ein Screening. Wenn man sich jetzt die Auswertung anguckt, dann muss man sagen, sind es etwa 40% der Schwangerschaften, bei denen dieser Test durchgeführt wird. Das entspricht eben nicht einer Untersuchung in Einzelfällen aufgrund von bestimmten Merkmalen. Weder ist das, was sich auch in den Mutterschaftsrichtlinien findet, dass ein gewisses Risiko oder auch Auffälligkeiten auftreten, zu vermuten, wenn dies bei 40% der Schwangeren passiert. Das, was man hört und auch lesen kann, ist, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte den Test als Screening einsetzen, dass sie auch finden, das ist der richtige Zweck für diesen Test. Für uns als Bundesvereinigung Lebenshilfe und für mich als Mutter einer Tochter mit schwerer Behinderung ergibt sich daraus, dass erstmals ohne eine medizinische Indikation eine Maßnahme durch das SGB V bezahlt wird, durch die gesetzliche Krankenkasse bezahlt wird und damit eben tatsächlich ein ganz klares Signal ist, wir wollen keine Menschen mit Behinderung. Wir wollen, dass es vorher dazu kommt, dass es eine Diagnose gibt. Das wollte keiner, das wollte weder das Parlament noch das wollte der GBA, sodass aus meiner Sicht eben erforderlich wäre, sowohl mit dem Monitoring als auch mit dem Expertengremium den Beschluss in den Mutterschaftsrichtlinien so nachzuschärfen, dass ein Test erst nach der 12. Woche erlaubt ist und dass es eben genau eine Einzelfallentscheidung ist und keine reine Untersuchung. Die grundsätzliche Problematik des Testes, dass er eben generell keine therapeutischen Konsequenzen hat, wird damit nicht aufgehoben. Aber es würde eben eine Begrenzung stattfinden, die im Moment insgesamt fehlt. Vielen Dank.
Danke sehr. Herr Dr. Pülsinger, als nächstes bitte.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an den Josef Hecken vom GBA. Nach der Orientierungsdebatte des Deutschen Bundestages im April 2019 sagten Sie öffentlich, wenn wir als Gesellschaft es ernst meinen und klare gesetzliche Regelungen für den Umgang mit nicht-invasiver Pränataldiagnostik als sinnvoll erachten, muss sich das Parlament angesichts der sich stets weiterentwickelnden Innovation dieser ethisch-moralischen Frage stellen. Inwieweit begrüßen Sie die Initiative des überfraktionellen Antrags Kassenzulassung des nicht-invasiven Pränataltests, Monitoring der Konsequenzen und Einrichtung eines Gremiums aus der Mitte des Parlaments heraus? Sehen Sie mit Blick auf die teilweise schon in Entwicklung befindlichen neuen nicht-invasiven Pränataltests, die zum Beispiel gewisse Wahrscheinlichkeiten für Brustkrebs bei einem noch ungeborenen Mädchen mit dann 30 Jahren aufsagen wollen, ethische Bedenken? Kann und sollte der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht solche heute noch nicht zugelassenen Tests von vornherein verbieten?
Herr Professor Hecken, bitte.
Ja, Josef Hecken, gemeinsamer Bundesausschuss, keine finanziellen Interessen. Herr Abgeordneter, danke für die Frage. Ich begrüße die Initiative des vorliegenden Antrags ausdrücklich. Ich habe es ja auch in meiner Stellungnahme noch mal ausdrücklich ausgeführt. Ich habe ja jahrelang darum gebeten, dass der Deutsche Bundestag sich zu dieser fundamentalethischen Fragestellung verhält. Und der Deutsche Bundestag hat sich nicht dazu verhalten. Wir waren aufgrund eines Methodenbewertungsantrages gezwungen, eine wissenschaftlich-technische Beurteilung vorzunehmen. Und umso wichtiger ist es, jetzt nachzuprüfen und nachzuschauen, ob es, wie von der Vorrednerin von Frau Niklas-Faust gesagt wurde, die von uns verfolgten Intentionen so nicht erreicht werden. Wir wollten kein Screening, das steht auch ausdrücklich in der Mutterschaftsrichtlinie. Wir wollen keinen Massentest. Und wir wollen vor diesem Hintergrund eben auch exakt wissen, wie sich das in der Versorgungsrealität entwickelt. Denn es ist schon ein Quantensprung. Wir haben seit 1975 schon die Fruchtwasseruntersuchung, die Plazentabiopsie, die aber nach der 12. Woche stattfindet. Jetzt haben wir einen minimalinvasiven Test, der eben vorher stattfindet. Und vor diesem Hintergrund ist aus meiner Sicht eben dringend geboten, dass man sich sehr genau anschaut, wie sich die Dinge entwickeln. Wir screenen, das haben wir auch beschlossen. Wir haben mit dem BMG verabredet, dass wir eben Daten, Abrechnungsdaten bekommen, die belastbar erst nach 2 Jahren vorliegen, die auch eine Abgrenzung ermöglichen, weil bevor wir das als Leistung implementiert haben, der Prenatest ja sehr weit als IGEL-Leistung eben auch schon in der Versorgung war. Vor diesem Hintergrund Screening und Expertenkommission wichtig. Wir sind bereit, sowohl das Screening wie auch die Expertenkommission zu unterstützen, sage Ethikkommission und Gendiagnostikkommission sind dazu berufen, da auch einbezogen zu werden. 2 kurze Bemerkungen. 2. Teil Ihrer Frage. Screening auf Brustkrebs, Screening auf Lebensrisiken, die eintreten, wären aus meiner Sicht absolut indiskutabel und unethisch. Hier geht man in die Richtung, allgemeine Lebensrisiken abzubilden, allgemeine Lebensrisiken, die dazu führen, dass man wirklich in den Bereich käme. Wir wollen nur noch junge, gesunde, schöne Menschen haben und das darf es in einer Gesellschaft, in der ich leben möchte, auf keinen Fall geben.
Danke schön. Ich hatte jetzt ja eben so sportlich gesagt, das klappt ja ganz gut so, so mittelgut möchte ich sagen. Demnächst muss es besser klappen. Wenn ich so mache, heißt das ein Satz noch und zum Ende kommen. Frau Rüffer, bitte. Frau Schulz-Asche, bitte.
Gut. Ja, meine Frage richtet sich an Frau Professorin Marion Baldus. Und zwar möchte ich fragen, welche gesellschaftlichen Erwartungshaltungen durch die derzeit vorliegende Kassenzulassung des NIP und auf welches Signal aufbaut und welches Signal wird hier an schwangere Personen gesendet?
Frau Professor Baldus, bitte.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ganz grundsätzlich entsteht die Erwartungshaltung, die mit der Kassenfinanzierung des NIPT einhergeht, ja eine Annahme, dass es sich nämlich um eine geprüfte Maßnahme handelt, um eine sichere und um eine sinnvolle, die für die einzelne Frau in einer spezifischen Lebensphase in der Schwangerschaft von Vorteil ist. Die Maßnahme bringt aus ihrer Sicht zunächst also erstmal einen Zugewinn. Und im Vordergrund aus Sicht der einzelnen schwangeren Person steht die Sicherheit und die Sorgenfreiheit, der Wunsch und die Hoffnung nach der Bestätigung, ein gesundes Kind zu bekommen. Und genau an diese Sicht wird ja appelliert. mit den Tests und besonders eben in Testbroschüren. Da liegen eindeutige und einschlägige Forschungsergebnisse vor. Dadurch, dass der Test einen sehr niederschwelligen Zugang hat, nur eine kleine Menge Blut nötig ist, scheint es ja sehr naheliegend und unproblematisch, den Test auch durchführen zu lassen. Von diesem grundsätzlichen Effekt ausgehend entwickelt sich eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass ein als harmlos und leicht durchzuführender Test eine vernünftige Sache ist, zum Beispiel um eine Angst zu entkräftigen, eine Sorge zu nehmen. Jetzt ist es aber so, dass ja Ängste im Verlauf der Schwangerschaft völlig normal sind. Das ist eine ganz normale Sache. Und hier gibt es einen Test, der mir eine Angst nehmen kann. Die Frage ist aber auch, wie wird Angst produziert und generiert durch die offensive Ansprache? Aber die Frage, die natürlich jeder Einzelne betrifft, warum da nicht anwenden, dass er auch Ängste verursachen kann, das gerät nämlich erst später in den Blick. Wird der NIPT als Kassenleistung breit eingesetzt, wird er zur Norm. Und das ist das, was wir im Moment beobachten. Und wir können das sehr, sehr gut beobachten im europäischen Nachbarland, zum Beispiel in Holland. Es kommt zu Normalisierungseffekten, zu Routinisierungseffekten in der Anwendung. In Holland ist es inzwischen ein First-Tier-Test, also ohne irgendwelche Zugangskriterien, ohne eigene finanzielle Beteiligung. Und wir sehen jetzt, dass nach einer langen Beratung, also relativ lang für die einzelne Frau, 30 Minuten, sich etwa 55% der Schwangeren dafür entscheiden. Und das ist ein starker Anstieg vom Beginn der Einführung dieses Tests als Kassenleistung bis heute. Das Konsortium, das NIPT-Konsortium in den Niederlanden, sieht dafür zwei Gründe. Erstens, weil Schwangere mit Migrationshintergrund und der Anwendung von NIPT weniger häufig zustimmen, dass es nur 55% sind. Wir haben jetzt also eine Umkehrargumentation. Oder zweitens, weil der Umgang der holländischen Gesellschaft mit Menschen mit Down-Syndrom toleranter sei, zum Beispiel im Vergleich zu Belgien, wo die Raten der Inanspruchnahme wesentlich höher sind als in Holland. Um es zusammenzufassen, je mehr ein Test zur Routine wird, umso schwieriger ist es, sich aus der Routine selbstbestimmt auszuklinken. Es wirkt auf die einzelne Entscheidung, wenn mein soziales und gesellschaftliches Umfeld eine Maßnahme für gut heißt. Alle wollen es wissen, nur ich nicht. Und dieses gekoppelt an die Folgeüberlegung, ich habe es selbstbestimmt, es nicht wissen zu wollen oder wissen zu wollen. Und es kulminiert eben in dem Schlusspunkt. Und ich habe es selbstbestimmt, ein Kind mit einer Behinderung auf jeden Fall zu bekommen. Danke.
Dankeschön. Und das Wort geht an Frau Helling-Pla. Bitte sehr.
Vielen Dank. Ich möchte gerne in der ersten Runde Professor Henrich gerne fragen. Und zwar geht der Antrag ja davon aus und spricht von entsprechenden Beobachtungen, dass die nicht-invasiven Pränataltests und die entsprechenden Ergebnisse zu einer Erhöhung der Schwangerschaftsabbruchraten geführt hätten. Wie sind Ihre Beobachtungen dazu? Können Sie diese Beobachtungen bestätigen oder haben Sie andere gemacht?
Herr Professor Henrich, bitte sehr.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Vielleicht kurz zu meiner Vita. Ich bin seit 34 Jahren Perinatalmediziner und leite die Pränataldiagnostik und Therapie an der Charité am Campus Virch und Campus Mitte und beschäftige mich eben seit dieser Zeit mit Pränataldiagnostik und habe alle Phasen der auch Screening-Gedanken miterlebt. Das war in den 90er Jahren das Alter von 35 Jahren, wo es hieß, mit 35 bietet man oder muss die nach Mutterschaftsrichtlinie Amniozentese angeboten werden, weil da das Risiko nun langsam steigt für die Trisomie 21. Wer das nicht angeboten hat, der hat einen Aufklärungs- und Befunderhebungsfehler gemacht. Das war sicherlich das schlechteste Screening-Test, weil eben 80% der Kinder mit der Erkrankung der Trisomie 21 von Frauen geboren wurden unter 35. Von daher war das einfach ein ganz schlechter Test. Dann kam das Ersttrimester-Screening, mit dem wir mit 12 plus 5, 13 Schwangerschaftswochen über die erhöhte Nackentransparenz, aber auch über ein frühes Fehlbildungsscreening, wo man heutzutage 50% beispielsweise der schweren und auch zum Teil tödlichen angeborenen Fehlbildungen diagnostizieren kann. Das wurde eingeführt und hat auch eine Detektionsrate jetzt speziell für das Down-Syndrom von 85% erfasst. Die Frauen, und da glaube ich nicht, dass die sich primär von Gesellschaft beeinflussen lassen. Die Frauen selber haben Angst vor einem erkrankten Kind. Und die meisten, die zu mir kommen, sagen, ich möchte am liebsten alles wissen. Nur 1% sagen, ich habe auch ein Recht auf Nichtwissen. Die Leute kommen und sagen in 99%, ich möchte alles wissen. Und da sie gesellschaftlich und von ihrer Allgemeinbildung her wissen, dass das Down-Syndrom eben eine Erkrankung ist, die mit am häufigsten mit dem auch dem zunehmenden Alter vergesellschaftet ist, fragen sie nach einer Untersuchungsmethode. Es gibt keinen Frauenarzt, der einer Frau einen NIPT-Test aufdrängt. Ich kenne die Szene der Pränataldiagnostiker und der Niedergelassenen, aber es wäre ein Erhebungsfehler oder ein Beratungsfehler, den nicht anzubieten. Und die Frauen entscheiden selbst. Und in einer Zeit, ein Satz noch, wo wir, eins muss noch klar sein, 7% der Neugeborenen haben eine Erkrankung. 93% der Kinder sind gesund. Von diesen 7% sind es nur 5%, die an einer Down-Syndrom erkrankt sind. Und deswegen ist dieser Test zwar ein Add-on, aber in Wirklichkeit müssten wir ein Erstsemester-Screening mit 13 Schwangerschaftswochen generell anbieten, um den Frauen Sicherheit zu geben, damit sie auch ein erkranktes Kind an der richtigen Stelle zur Welt kommt.
Dankeschön. Und Herr Sichert, bitte.
Ja, meine Frage geht an das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Wir wissen aus einer ganz kleinen amerikanischen Studie mit 100 Patientinnen, bei denen der Test positiv gewesen ist, dass 22 von diesen 100 der Test das falsche Ergebnis sozusagen dann dargestellt hat. Das heißt, in mehr als jedem fünften Fall war das Ergebnis falsch positiv. Jetzt stellt sich natürlich die Frage auch, wenn wir das Ganze schon monitoren und betrachten, in wie vielen Fällen ist der Test falsch negativ, wo man dann sagt, ja, hier liegt kein Fall von Trisomie 21, 18 oder Trisomie 13 vor und im Nachgang sich dann aber herausstellt, es liegt doch so ein Fall vor. Wäre es sinnvoll, im Rahmen des Monitorings beides zu erfassen, also zu erfassen, in wie vielen Fällen hat dieser Bluttest vorhergesagt, es liegt kein Fall vor und am Ende lag doch einer vor und umgekehrt, in wie vielen Fällen ist der Test positiv gewesen und im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass das falsch gewesen ist und tatsächlich kein Fall von Trisomie 13, 18 oder 21 vorlag.
Frau Dr. Eickermann, bitte.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, was Sie monitoren wollen. Genau, also es ist die Frage, was Sie monitoren wollen. Es ist ja hier im Grunde die Frage, was passiert in der Versorgung, seitdem dieser Test eingeführt wurde, oder was passiert generell in der Versorgung, wie werden Materialien genutzt etc., wie werden Entscheidungen getroffen. Man kann auch Materialien evaluieren. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist natürlich im Grunde nochmal eine Testgütestudie. Das kann man alles machen. Man muss sich aber schon nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich das, was wir jetzt in diesem Moment wissen möchten. Es gibt natürlich Studien, die haben sich mit den Testeigenschaften beschäftigt. Die sind ja auch ausgewertet worden in dem letzten ICWIC-Bericht, der den Beratungen im GBA damals zugrunde lag. Da kann man auch nochmal recherchieren, was ist seitdem passiert. Gibt es weitere Studien, die damals noch nicht vorlagen, die jetzt noch mal einbezogen werden könnten, verändern sich da die Aussagen, die wir treffen können zu Sensitivitäten und Spezifitäten und dann natürlich in der Folge, ne, aus diesen Werten zu falsch positiven und falsch negativen Ergebnissen. Man kann das natürlich grundsätzlich erheben. Die Frage ist nur, muss man das erheben und sind die Dinge, die man jetzt im Monitoring wissen möchte, nicht eigentlich andere Dinge und vielleicht eigentlich Dinge, die vordringlicher sind? So würde ich das mal beantworten wollen.
Danke sehr. Dann geht das Fragerecht jetzt an Frau Rudolph.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern Herrn Dr. Frenzel fragen vom Berufsverband für Frauenärzte. Ich hoffe, dass der online mit zugeschaltet ist. Und zwar, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme schon einiges ausgeführt. Ich würde Sie aber auch im Rahmen dieser Anhörung gerne noch mal fragen, ob Sie vielleicht ein paar Einblicke in die Sorgfalt in der bisherigen Beratungspraxis geben können und eine kurze Stellungnahme zu dem auch hier schon geäußerten Zusammenhang zwischen dem Anstieg von Spätabbrüchen seit der Einführung des Pränatests, was da Ihre Auffassung und der Zahlenbeleg ist. Vielen Dank.
Herr Dr. Frenzel, bitte sehr.
Ja, ich hoffe, Sie können mich hören.
Gut, können wir Sie
hören. Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an, weil der sich relativ einfach beantworten lässt, nach meiner Meinung. Man schaut sich die Zahlen an, Abbruchraten insgesamt, differenziert sie auf die Abbruchursachen und sieht dann, dass etwa seit 2010 die Abbruchrate an Spätabbrüchen, also nach 22. Schwangerschaftswoche, zunimmt und dass sich das etwa bis 2022 versiebenfacht, also von 0,1 auf etwa 0,7% ansteigt. Jetzt hat aber der NIPT 13.18.21 in 7.22 erst seine GKV-Zulassung erreicht und demzufolge ergibt sich für mich kein Zusammenhang, weder zeitlich noch kausal, für eine erhöhte Abbruchrate, insbesondere der Spätabbrüche nach Einführung des NIPT. Und schaut man sich jetzt nochmal die aktuellen Zahlen aus 2023 an, das habe ich gestern Abend nochmal gemacht, und die ersten Quartale 2024 bleiben diese Zahlen seit 2021 absolut konstant. Das heißt, die Zahl der Spätabbrüche nimmt seit 2021 prozentual überhaupt nicht zu. Und insofern kann ich weder einen zeitlichen noch einen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen Einführung von NIPT und der Zunahme von Spätabbrüchen. Ich denke, da gibt es sicherlich andere Zusammenhänge, die dann zu nennen wären, aber da gibt es, was NIPT angeht, keinen. Zu der Beratungsintensität und Qualität muss man ja einfach sagen, die Qualität wird im Wesentlichen durch den Gesetzgeber, schon durch das Gendiagnostikgesetz, die Genkommission, durch die Bundesärztekammer mit Einführung in die Musterweiterbildungsordnung, wie auch durch die Landesärztekammer, die es dann umsetzen, und Landeskammern gemonitort. Man durchläuft entweder ein Curriculum, was die Wissensaneignung angeht, mit Wissenskontrolle, das ist qualitätsgeprüft. Man muss das der Ärztekammer gegenüber nochmal nachweisen und der Kassenärztlichen Vereinigung auch. Oder aufgrund seiner Vorqualifikation gibt es eine ledigliche Wissenskontrolle, beziehungsweise, wie schon erwähnt, es wird in die Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer ist ja aufgenommen worden. Beraten hat uns der Gesetzgeber Zeit gegeben, 4x5 Minuten. Und zur Hilfenahme der versicherten Information, beraten werden etwa 300.000 Schwangere. Und deswegen ist sowohl die Beratungsqualität wie auch Quantität, denke ich, auf sehr hohem Niveau.
Vielen Dank. Herr Dr. Pilsinger, bitte.
Ich habe noch mal eine Frage an den Herr Professor Hecken vom GBA. In Ihrer Informationsbroschüre Bluttest auf Trisomien, der nicht-invasive Pränataltest auf Trisomie 13, 18, 21, heißt es auf Seite 11 unter der Überschrift Wann wird der NIPT von den Krankenkassen übernommen? Ich zitiere, dieser Test ist keine Routineuntersuchung, die Kosten werden übernommen. Wenn sich aus anderen Untersuchungen ein Hinweis auf eine Trisomie ergeben hat oder wenn eine Frau gemeinsam mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt zu der Überzeugung kommt, dass der Test in ihrer persönlichen Situation notwendig ist. Diese Situation kann entstehen, wenn die Möglichkeit einer Trisomie eine Frau so stark belastet, dass sie dieses abklären möchte. Weil ich von NIPT-skeptischen Frauen höre, sei gerade die Formulierung, dass der Test in ihrer persönlichen Situation notwendig ist, geradezu eine Einladung, den Test mitzumachen, obwohl gar keine medizinische Indikation für eine Trisomie vorliegt. Wie sehen Sie das und sollte der GBA diese Passage nicht einschränkender formulieren? Danke.
Herr Professor Helken,
bitte. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ich kann da anknüpfen an das, was Herr Professor Henrich eben gesagt hat. Wir bilden hier im Prinzip eine psychosoziale Indikation ab, in der eben Frauen in der Situation der Ungewissheit, der Angst in der Schwangerschaft sagen, ich möchte alle möglichen Risiken abklären. Das ist aber einzuordnen in das Gesamtkonstrukt der Mutterschaftsrichtlinie, in der ausdrücklich drin steht, dass, und das hat der Vorredner gesagt, zu beraten ist auf der Basis des Gendiagnostikgesetzes, dass zu beraten ist auf der Basis der Broschüre, aus der Sie gerade zitiert haben, die im Übrigen sich wortgleich auch in der Mutterschaftsrichtlinie diese Formulierung wiederfindet und in der zu beraten ist, ergebnisoffen. Und da kann man drüber streiten, wer was wie einordnet. Wir haben ja eine Nutzerbefragung machen lassen vor Veröffentlichung und Implementation dieser Anlage. Und bei dieser Nutzerbefragung haben sich eben 86% der befragten Frauen dahingehend geäußert, dass sie sagen, hier wird keine Beeinflussung in die eine oder andere Richtung vorgenommen. Und das Ding steht auch nicht allein, diese Patienteninformation. Wir haben die Situation, dass verpflichtend, Und da bin ich bei Herrn Abgeordneten Sichert und bei der Frage, dass verpflichtend dann eben nach diesem Brennertest, jedenfalls nach der Mutterschaftsrichtlinie, dann eben zur Abklärung nochmal eine Plazenta-Biopsie oder eine Fruchtwasseruntersuchung stattzufinden hat, um eben das, die Ergebnisqualität abzusichern und nicht eine fatale Automatik auszulösen. Ich habe mit 11 Wochen diesen Test und oh Gott, wir mahnen an vielen Stellen und sagen, nichts übereilen, sondern warten und diese Plazenta-Biopsie machen. Und das ist, sage ich mal, das, was geboten ist.
Dankeschön. Und Frau Dr. Kersten, bitte.
Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Rissmann. Was genau ist die Aufgabe des Fehlbildungsmonitorings in Sachsen-Anhalt und wofür werden Ihre Daten genutzt? Wie werden diese Daten geschützt bzw. anonymisiert und welche Erkenntnisse können Sie aus den Daten zum NIPT ablesen?
Frau Dr. Rissmann, bitte sehr.
Vielen Dank. Das Fehlbildungsmonitoring Sachsen-Anhalt, würde ich jetzt mal ganz stolz behaupten, hat die einzigen Zahlen, die Sie zu diesem Problem mit der Real-World-Daten- und Versorgungslage in Verbindung bringen können. Wir funktionieren in Sachsen-Anhalt als ein bevölkerungsbezogenes Fehlbildungsregister, wo schon prospektiv bei pränataler Diagnose oder bei Geburt des Kindes angeborene Fehlbildungen erfasst werden. Das wird pseudonymisiert auf der Ebene des Arztes oder der Klinik oder der anderen ambulanten Versorgungsstrukturen, die Diagnosen stellen, freiwillig an uns gemeldet. Und dieses Fehlbildungsregister hat dann unabhängig vom Schwangerschaftsausgang, das ist die Besonderheit, Professor Hecken wird mir zustimmen müssen, dass es sonst keine Daten dazu gibt, unabhängig vom Schwangerschaftsausgang. Wir haben Pränataldiagnostikzahlen, wir haben aber niemals, wie ist es denn in der wirklichen Welt, in der wirklich existierenden Versorgungssituation mit dem Anteil der Häufigkeiten von Trisomie 21, 13 und 18, die ja besonders jetzt hier im Fokus stehen durch den NIPT. Und Sie sehen in unseren Daten, ich habe eine Stellungnahme eingereicht, wo Sie das zur Trisomie 21 sehr gut sehen können. Und unsere Daten zeigen natürlich für 13 und 18 auch einen Anstieg, weil wir wissen, demografisch ist der Haupteinflussfaktor, den wir mit betrachten müssen, das Mutteralter. Das heißt, bei steigender Alter der Frau bei der ersten Schwangerschaft haben wir da einen wichtigen Risikofaktor, der auch zu einer Erhöhung führt. Wir können zeigen, dass es einen Anstieg gibt. Unsere Daten werden auch im europäischen Netzwerk für Deutschland eingespeist und auch in den europäischen Daten zeigen wir einen Anstieg, schon allein bei ansteigendem Mutteralter. Aber den zusätzlichen Einfluss des NIPT können wir auf unserer Ebene, auf dem Fehlbildungsregister, nicht ausschließen. Wir zeigen, dass wir ca. 40-60% Anteil bei Trisomie 21 von induzierten Aborten haben. Aber Trisomie 13 und 18, die ja mit dem NIPT auch erfasst werden, haben natürlich ein deutlich höheres Risiko, dass die Kinder, dass die Schwangerschaft an sich gar nicht überlebt. Und da ist der Anteil der induzierten Aborte noch deutlich höher, wenn sozusagen 90-100%. Und wir zeigen mit unseren Daten, dass es sehr wohl einen Anstieg gibt. Wir können mit unseren Daten nicht sagen, woran der liegt.
Dankeschön. Herr Hüppe, bitte.
Ich habe eine Frage an Frau Carina Kühne. Sie haben das Down-Syndrom. Und wie empfinden Sie diese Diskussion und auch die Tatsache, dass die Krankenkasse jetzt diesen Test aus Krankenkassenmitteln finanziert? Und vielleicht auch, wie empfinden Sie es, wenn das Down-Syndrom als Krankheit bezeichnet wird?
Frau Kühne, bitte.
Das ist eine schöne Frage, Frau Höcke. Das finde ich eine sehr schöne Frage. Also ich stelle mich erstmal vor, also mein Name ist Carina Kühne, ich bin Schauspielerin und Aktivistin für Inklusion und ich bin 39 Jahre alt und wohne in Seeheim-Johann. Ja, und was ich halt dazu sagen kann, eigentlich finde ich das gar nicht gut, dass jetzt der Bluttest, also der Prenatest, dass der Kassenleistung geworden ist, weil ich bin ja hier eigentlich ja selber eigentlich diejenige, die auch ein Down-Syndrom hat, die Trisomie 21 hat und so macht mich das irgendwie traurig, wenn ich überall höre, nicht gewollt zu sein. Und wenn so viele abgetrieben werden, wenn es 9 von 10 Föten abgetrieben werden, und das macht mich ehrlich gesagt eigentlich traurig. Weil ich lebe ja eigentlich ja mit der Trisomie 21. Und eigentlich weiß ich auch gar nicht, wie es anders wäre, wenn ich es nicht hätte eigentlich. Und deshalb würde ich das halt irgendwie schade finden, wenn halt, wenn man nicht gewollt ist, wenn sie abgetrieben werden. Also irgendwie finde ich, tut das einem nicht gut, wenn man nicht gewollt ist. Ja, und was ich halt ja, dazu sagen kann, auch mit dem Test, ich meine, er ist ja auch nicht zuverlässig. Man kann ja auch mal sagen, der Test ist nicht zuverlässig. Und was man halt auch sagen kann, man, ich meine, gut, ich kann es ja auch verstehen, ne? Wenn es werdende Mütter gibt, die ihr Kind nicht haben wollen, okay, das kann ich natürlich nicht verstehen. Aber was ich halt irgendwie nicht verstehen kann, was eigentlich so schlimm an uns ist, ich meine, wir leben ja gerne eigentlich, ne, mit der Trisomie 21. Und deshalb kann ich auch die werdenden Mütter gar nicht verstehen, warum sie die Kinder irgendwie gar nicht haben wollen. Und warum sie Angst davor haben, weil für mich wäre es ja eigentlich ja wichtig, ich möchte ja gerne werdenden Eltern die Angst geben davor, vor einem behinderten Kind. Und ich finde, ich meine, gut, wenn ich eine Behinderung habe, möchte ich ja eigentlich auch ganz normal sein. Wir haben auch alle die gleichen Wünsche und Bedürfnisse wie alle anderen Menschen auch. Und wir nehmen auch gerne. Und deshalb verstehe ich das irgendwie gar nicht, warum sie sich so dafür entscheiden. Ich meine, wäre nicht eigentlich besser gewesen, lieber so, auch wenn man das Kind nicht haben möchte oder nicht will, dann wäre es auch eine andere, bessere Lösung, als nicht gerade, sondern entweder in die Babyklappe zu geben oder als zu Pflegeeltern zu geben. Aber abfangen will ich keine Lösung. Mhm.
Danke. Vielen Dank, Frau Kühne. Und jetzt geht das Fragerecht an Steffi Effner, bitte.
Ja, meine Frage richtet sich an Frau Dr. Mohr von CARA. Sie haben selber in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass wir in einer nicht inklusiven Gesellschaft leben. Ich erlebe das selber immer wieder, wie defizitorientiert der Blick auf Menschen mit Behinderung ist und wie Behinderung mit Erkrankung gleichgesetzt wird, was Carina Kühne ja eben auch gerade sehr von sich gewiesen hat und gesagt hat, wir müssen Menschen tatsächlich die Angst nehmen. Jetzt erfordert eine selbstbestimmte Entscheidung tatsächlich Wissen. Und wenn so tief verankert ist ableistisches Denken in unserer Gesellschaft, was braucht es denn, damit in der Beratung tatsächlich eine selbstbestimmte Entscheidung aufgezeigt wird? Vielleicht können Sie das aus Ihrer Arbeit darstellen.
Frau Dr. Mohr, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Vor der Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik oder ob wir beraten, wenn es eine Auffälligkeit oder vielleicht sogar schon eine Diagnose gibt. Ich glaube, wenn wir vor der Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik beraten, können wir schon besprechen, welche Folgen die Untersuchungen haben, was das für die Schwangeren bedeuten würde, welche Konsequenzen daraus folgen würden. Und da erleben wir schon häufig auch eine Betroffenheit, gleich wenn es eben auch darum geht, wie eingeschränkt dann am Ende doch bestimmte Diagnosen sein können. Weil wenn ich jetzt höre Trisomie 21, dann habe ich keine Idee dazu, was das real heißt, was das für den realen Menschen bedeutet. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Schwangeren und ihre PartnerInnen nochmal für sich überlegen, was bedeutet das für uns und möchten wir wirklich diesen langen Weg von Diagnostik und Unsicherheit überhaupt gehen? So. Wenn wir allerdings beraten in einer Situation, wo es bereits eine Auffälligkeit gibt, erleben wir das durchaus so, dass es ganz schwer ist, überhaupt eine abgewogene Entscheidung zu treffen, weil in dem Moment, wo etwas gefunden wird, eigentlich ein Schock, eine Lebenskrise entsteht und auch häufig sozusagen die Bindung zu dem ungeborenen Kind, die ja vorher schon entstanden ist, abgebrochen wird in der Fantasie, dass das, was jetzt passiert, einfach total schrecklich ist und der Wunsch ist, einfach jetzt einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, weil man auch nicht glauben kann oder glauben will, dass es gar nicht so schlimm werden würde. So, weil ja alle Statistik im Grunde schon gegen die Wahrscheinlichkeit von der Behinderung spricht und dann passiert es aber doch und dann bin ich vielleicht erst 33 und jetzt ist es doch passiert und warum sollten wir glauben, dass das irgendwie möglich ist? Und vielleicht gar nicht so schlimm. Da erleben wir häufig eine total große Hoffnungslosigkeit und den Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch einfach, um zu zeigen oder um diesem Leid zu entkommen, das einfach in der Situation entsteht.
Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Eiben. Der NIPD wird ja häufig wegen falsch positiver Resultate kritisiert. In der Orientierungsdebatte im Plenum am 24. April wurde von einer besorgniserregend hohen Rate von falsch positiven Ergebnissen gesprochen. In rund der Hälfte der Fälle, in denen der Test ein auffälliges Ergebnis aufweist, liege der NIPD falsch. Könnten Sie das für uns einordnen oder die Frage, wie verlässlich ist der nicht-invasive Pränataltest? Vielen Dank.
Herr Professor Eiben, bitte.
Ja, Sie haben das Wort. Sie warten, bis ich Sie aufrufe und dann können Sie sprechen. Jetzt haben Sie das Wort, bitte.
Super, danke. Also zuerst einmal danke für die Einladung. Ich muss zu meiner Person sagen, ich bin Humangenetiker und arbeite in einem großen Laborverbund, AMEDES. Und wir sind Anbieter von NIPT und pränatalen diagnostischen Leistungen insgesamt. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass hier oft ein Missverständnis beim NIPT da ist, weil viele denken, DNA-Ergebnisse seien immer richtig. Aber beim NIPT untersuchen wir ja nicht den Fetus, sondern wir untersuchen dessen Plazenta. Und in etwa so 1% kann es zu Diskrepanzen zwischen der Plazenta und der DNA des Plazenta und der DNA des Fetus kommen. Und es kommt weiter hinzu, dass die zu untersuchende DNA nicht als vollständiger Strang vorliegt, sondern kleinstfragmentiert. Und diese kleinsten Fragmente müssen wir aus einem großen Hintergrund von mütterlicher freier DNA wieder rekonstruieren quasi. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Sensitivität und Spezifität für zum Beispiel für die Trisomie 21 beim NIPT immer über 99% liegt. Und das trifft auch für 13, 18er Trisomien zu. Aber ich habe deswegen immer postuliert, dass es einen weiteren Wert gibt, den wir im Auge behalten müssen und der an sich für das tägliche Handling viel, viel aussagekräftiger ist. Das ist der positive prädiktive Wert. Und dieser positive prädiktive Wert, der hängt von der Prävalenz, also von der Auftretenswahrscheinlichkeit insgesamt ab. Trisomie 21 hat zum Beispiel bei einer 35-jährigen Schwangeren 1 zu 350, Trisomie 18 1 zu 4200 und Trisomie 13 1 zu 10.000. Und aufgrund dieses Hintergrundes letztendlich verändert sich auch letztendlich dieser positive prädiktive Wert. Auf das, was von Kritikern hier immer angesprochen wird, das ist die Sache, dass bei jungen Schwangeren der nicht so genau sei und dass hier 30-50% falsch positiv seien. Okay. Es ist so, dass resultiert aus der niedrigen Prävalenz bei jungen Frauen. Und wenn wir aber das Ganze durchrechnen, treten ja auch viel, viel weniger Trisomien bei sehr jungen Frauen unter 25 auf. Insofern, ich habe da ziemlich exakte Zahlen aus unserer Datenbank rausgezogen, noch die ganz aktuellen.
Herr Professor, zum Schluss.
Okay, also 99,83% aller unter 35-Jährigen bekommen einen richtigen Befund.
Vielen Dank. Herr Schwarze stellt die nächste Frage. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch mal eine Frage an Professorin Niklas Faust. Welche Maßnahmen des Monitorings und der Evaluation finden Sie neben der Erhebung der Zahlen der Inanspruchnahme und der weiteren Untersuchungen besonders wichtig?
Frau Professor.
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte zunächst sagen, dass ja die Frage so ein bisschen ist, und das wurde bei Frau Mohr eben deutlich, was erwarten Frauen eigentlich von einer solchen Testung? Wir haben vorhin gehört, dass Ängste in der Schwangerschaft dadurch weniger werden könnten. Es wäre aber aus meiner Sicht wirklich die Frage, auch um die Qualität der Beratung, und ich finde 4x5 Minuten nicht besonders viel, zu untersuchen, wichtig zu klären, warum machen Schwangere diese Untersuchung, was ist ihr Ziel? Es gibt eine vergleichbare Untersuchung von der BZGA von 2006, die ganz andere Ergebnisse bringen, als man vielleicht erwarten würde von einer informierten Frau, die eine selbstbestimmte Entscheidung fasst. Ich fände es aber auch sehr wichtig zu fragen, welche Motivation haben Ärztinnen und Ärzte, den NIPT zu empfehlen, wenn es keine Auffälligkeiten in der Schwangerschaft gibt, wenn es keine erhöhten Risiken gibt. Wir haben gerade von Herrn Eiben gehört, dass bei einer niedrigen Prävalenz die Aussagekraft des Tests deutlich schlechter ist. Das ist auch das, was sich in den Mutterschaftsrichtlinien wiederfindet. Warum machen Ärztinnen und Ärzte das an dieser Stelle dann dennoch? Und ich wüsste tatsächlich auch dann gerne, was erwarten denn Schwangere, wenn sie das Ergebnis haben davon? Was erwarten Ärztinnen und Ärzte davon? Und ich möchte gerne auch noch mal an dieser Stelle diesen Punkt aufgreifen, der vorhin an Professor Hecken ging, mit der Frage, wie gehen wir mit der Ausweitung auf weitere Testgebiete aus? Es werden jetzt schon zu zum Beispiel Mikrodeletionen 2211 Teste angeboten, die aufgrund der niedrigen Prävalenz eine extrem schlechte positive Vorhersagekraft haben. Die haben, um es andersrum zu sagen, sehr viele Falschpositive. Und die Befürchtung ist, wenn es uns nicht gelingt, den Willen des Parlaments, den Willen des GBA, das, was sinnvoll ist im Rahmen der Krankenversicherung, wieder einzufangen, nämlich die breite, ungezielte Anwendung eines solchen Screening-Tests, dass wir die Ausweitung sehen werden auf viele weitere Beeinträchtigungen, bei denen extrem viele falsch positive Befunde Frauen verunsichern, möglicherweise zu Schwangerschaftsabbrüchen voreilig führen und letztlich das Bild weiter verstärken, was Frau Effner gerade angesprochen hat. In unserer Gesellschaft wird davon ausgegangen, dass ein Leben mit Behinderung ein leidvolles Leben ist, das man am besten von Anfang an möglichst verhindert.
Danke sehr. Und Herr Hüppe, bitte.
Ich habe eine Frage an Frau Jana Schmidtke. Sie haben einen solchen Test machen lassen und hatten auch einen falsch positiven Test. Und jetzt wollte ich fragen, wer hat denn die Beratung vor dem Test bei Ihnen durchgeführt und wer hat die Beratung nach dem vermeintlich positiven Test bei Ihnen durchgeführt? Oder hatten Sie schriftlich auf eine Beratung verzichtet?
Frau Schmidtke, bitte sehr.
Ja, Jana Schmidtke.
Ziehen Sie das Mikro ein bisschen zu sich.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke für die Frage, Herr Hüppe. Ja, ich bin Jana Schmidtke, Mutter von 3 Kindern. Mein erstes Kind, jetzt 5 Jahre alt, hatte damals den Verdacht auf Trisomie 13. Ich habe damals sehr naiv diesen Test machen lassen. Wir haben uns da wirklich so gut wie nichts bei gedacht. Und mein Mann sagte dann auch, ist ja nett, dann wissen wir schon, was es wird. Und das war eigentlich auch aufgrund dessen so ein bisschen geschuldet, dass wir überhaupt keine Beratung hatten. Wir hatten tatsächlich von der Sprechstundenhilfe einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Uns wurde dann gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Test machen lassen. Ich war damals auch unter 35. Und ihr könnt diesen Test machen, könnt es euch einfach mal durchlesen und überlegen. Also das war die einzige Beratung dazu und wir haben uns dann einfach gedacht, ja, ist ja vielleicht ganz nett, wir denken jetzt nicht daran, ob es jetzt eine Behinderung gibt oder nicht, sondern wir machen es einfach. Mir war eigentlich vorher schon klar, wenn unser Kind behindert sein sollte, dass wir das Kind bekommen werden, aber es gab eigentlich überhaupt keinen Anhalt bei uns in der Schwangerschaft dazu. Also es gab keine Auffälligkeiten zuvor in der Schwangerschaft und auch familiär keine genetische Prädisposition dafür. Nachdem wir das Testergebnis bekommen hatten, hatten wir ein kurzes Gespräch mit unserer Gynäkologin, die uns dann an ein Diagnostikzentrum für Pränataldiagnostik weitergeleitet hat. Und dort wurden wir dann von der Chefärztin dort weiter beraten, wie wir jetzt vorgehen. Damals zur Plazenta-Biopsie wurde uns abgeraten. Uns wurde direkt gesagt, wir machen Feinscreening, ein Ultraschall-Feinscreening. Dann wurde geguckt, wie ist unsere Vergangenheit, wie sind
sind unsere Genese in der Vergangenheit bei den Vorfahren. Und ja, letztlich haben wir dann darauf gewartet, auf einen weiteren Termin nach der 16. oder in der 16. Schwangerschaftswoche für die Fruchtwasseruntersuchung. Dazu wurde uns dann auch dort noch mal geraten, obwohl keine Auffälligkeiten im Feinscreening waren, weil uns auf eine Mosaiktrisomie hingewiesen wurde, die vielleicht nicht im Feinscreening erkannt werden konnte. Und deshalb hat man uns gesagt, wir sollten doch lieber die Fruchtwasseruntersuchung machen. Wobei eigentlich für mich bis dahin schon klar war, ich möchte dieses Kind bekommen und selber sehen, ob es krank ist oder nicht.
Vielen Dankeschön. Dank, Frau Schmidtke. Und das Fragerecht geht jetzt an die Gruppe Die Linke. Wer wünscht das Wort? Herr Pellmann, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch für die schon schriftlichen Ausarbeitungen im Vorfeld. Ich habe eine Frage an Arne Frankenstein, Richtung Bremen. Wie beurteilen Sie die Kassenzulassung des NIPT im Lichte von Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention? Demnach verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, Zitat, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu stärken und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern.
Herr Dr. Frankenstein, Sie haben das Wort, bitte.
Die Zulassung steht jedenfalls ohne das bislang fehlende ethische und menschenrechtlich tragfähige Regelungskonzept zum Umgang mit pränatalen Tests aus meiner Sicht im eindeutigen Widerspruch zu den Gewährleistungen aus Artikel 8 UN-Behindertenrechtskonvention. Das liegt daran, dass mit der Kassenzulassung des NIPT sich die Botschaft verbindet, der Solidargemeinschaft der Versicherten an die werdenden Eltern, die pränatale Suche nach Trisomien sei medizinisch sinnvoll, verantwortlich und sozial erwünscht. Und das genau, ist sozusagen ein Problem. Ein Kind mit Trisomie wird insoweit zum vermeidbaren Risiko. Und diese Botschaft steht im eindeutigen Widerspruch zu den Gewährleistungen der Behindertenrechtskonvention, aus meiner Sicht auch zu dem verfassungsfesten Konsens, den wir haben, dass jeder Mensch eine unverlierbare Würde hat. Das liegt daran, dass der Kernbestand der Regelung der Behindertenrechtskonvention letzten Endes auf einen Paradigmenwechsel im Verständnis von Behinderung zielt und auch auf eine Transformation unserer Gesellschaft, nicht nur der baulichen und infrastrukturellen, sondern eben auch des Umgangs mit Behinderungen. Wir haben schon gehört, Behinderung ist nicht mehr die medizinische Abweichung von einer Norm, sondern entsteht eben erst durch die Wechselwirkung mit den Barrieren in der Umwelt. Es geht darum, Menschen in ihrer Vielfalt anzuerkennen und gleichberechtigte Lebenschancen zu ermöglichen. Und es geht nicht um die Verhinderung von Beeinträchtigungen. Ich möchte daran erinnern, dass Deutschland sich rechtlich verpflichtet hat, Benachteiligungen wegen einer Behinderung zu verbieten vor 30 Jahren, deshalb auch das besondere Benachteiligungsverbot in die Verfassung aufgenommen hat. Das ist ein Grundrecht und gleichzeitig auch objektive Wertentscheidung und im Lichte der Behindertenrechtskonvention auszulegen. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Triage-Entscheidung nochmal ganz deutlich gemacht, dass sich daraus eben auch Handlungspflichten für den Gesetzgeber ergeben. Und hier ist es so, dass aus meiner Sicht ein gesetzgeberisches Unterlassen vorliegt und ein Zustand sozusagen eingetreten ist, der nochmal zementiert, was wir eben auch schon gehört haben, dass wir sozusagen medizinisches Behinderungsverständnis in der Gesellschaft nochmal zementiert haben. Und die Kassenzulassung ohne Regelungskonzept ist aus meiner Sicht deshalb muss diesem entgegengetreten werden und nur dann kann letzten Endes auch die Entscheidung für oder gegen ein Kind eigenverantwortlich getroffen werden. Ich will noch auf den letzten Punkt eingehen. Das ist
Herr Dr. Frankenstein, das können Sie aber nur in einem Satz.
Okay. Ich finde, der Kern, also die Frage des NIPT betrifft den Kern unseres Zusammenlebens und die Frage, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen. Und deshalb müssen wir hier eine gesetzliche Regelung.
Herzlichen Dank. Frau Dr. Baum, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte ein bisschen meine eigene Biografie voranstellen. Ich habe 1979 meine Tochter zur Welt gebracht. Da war ich im fünften Studienjahr Zahnmedizin und natürlich haben wir Vorlesungen zur Kinderheilkunde gehabt und da wurde immer darauf hingewiesen, was jetzt ja auch schon mehrfach erwähnt wurde, dass man mit steigendem Alter natürlich auch die Gefahr von Fehlbildungen vorhanden ist. Also das ging so weit, da komme ich jetzt wieder auf die Angst zu sprechen, dass ich diese Vorlesung nicht mehr besuchen konnte, weil ich eben diese Angst gar nicht an mich heranlassen wollte, obwohl ich damals erst 23 war. Und in der DDR, ich weiß nicht, ob jemand dazu etwas weiß, galt man mit älter als 25 Jahre als Spätgebärende. Das heißt, danach wurde man besonders betreut, weil man eben diese Dinge schon kannte, dass mit steigendem Alter einfach so eine Geburt wesentlich komplizierter ist. Und jetzt stelle ich meine Frage. Ich weiß nur gar nicht so richtig, an wen ich sie stellen soll. Ich würde vielleicht Professor Hecken bitten, eine Antwort darauf zu finden. Sollten wir nicht jetzt aufgrund dessen, dass wir das wissen, dass tatsächlich mit steigendem Alter auch diese Gefahren von Fehlbildungen entstehen, sollten wir nicht als Gesellschaft darauf hinweisen und darauf hinwirken, in irgendwelchen Aufklärungskampagnen die Frauen zu ermuntern, die jungen Frauen, die Kinder haben wollen, wieder früher die Kinder zu bekommen sozusagen. Also ich sehe das auch als gesellschaftliches Problem, dass ja die Frauen immer wieder älter geworden sind und damit aber eben auch Risiken verbunden sind. Vielleicht findet sich aber auch jemand anders, der da kompetenter antworten kann.
Also Herr Professor Hecken nickt, hat noch 1,5 Minuten, bitte.
Also ich glaube, wir können versuchen, junge Frauen zu ermuntern, früher Kinder zu bekommen. Aber ich glaube, dass das mit den Biografien, die wir heute haben, im Zweifel nicht in Einklang zu bringen ist. Also das tun wir ja häufig. Der entscheidende Punkt ist, und da will ich aufgreifen, was eben gesagt worden ist, der entscheidende Punkt ist derjenige, dass wir eben eine gesetzgeberische Entscheidung treffen auf der Basis von Artikel 8 UN-Behindertenrechtskonvention, in der gesagt wird und in der klargelegt wird, unter welchen Voraussetzungen will Gesellschaft das Recht auf Wissen befördern oder am Ende des Tages dazu beitragen, dass man sagt, okay, da musst du eben unwissend sein. Erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Und das ist die Entscheidung, die gar nicht so sehr an der Trisomie festzumachen ist, wo wir seit 1975, und das ist eben vergessen worden, möglicherweise gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstoßen haben, weil wir zwei maximal invasive Untersuchungsmethoden haben, die routinemäßig ab 35 den Frauen angeboten wurden. Und wenn der Arzt es nicht gemacht hat, hat der BGH, und das ist pervers aus meiner Sicht, die Geburt des behinderten Kindes als Schaden definiert. Das müssen wir als Gesetzgeber klären. Und auf der Basis müssen wir auch mit den neuen Tests umgehen, die kommen, die mir Angst und Bange machen, weil wir mittlerweile, wie gesagt, Brustkrebs, dann kommt familiäre Hypercholesterinämie. Und wo ziehen wir da als Gesellschaft die Grenze? Das kann nicht der GBA, sondern das müssen Sie als Gesetzgeber machen.
Danke schön, Herr Professor Hecken. Frau Rüffer, bitte, wollen Sie Ihre Frage stellen?
Sehr gerne, Frau Vorsitzende, möchte ich gerne machen. Herr Hecken, ich frage Sie jetzt noch mal. Sie geben da richtig Druck rein seit Jahren und Sie haben das zu Recht auch noch mal in Ihrer Stellungnahme geschrieben. Was meinen Sie, sind die Voraussetzungen dafür, dass wir ein Monitoring hinbekommen, das all diese Perspektiven tatsächlich mit einbezieht und am Ende zu einer Regelung führt, die auch Ihnen als GBA weiterhilft, ne? Weil Sie diese Verantwortung gar nicht haben wollen?
Ja, die Voraussetzung.
Herr Professor Hecken, bitte.
Entschuldigung, Frau Vorsitzende, die Voraussetzung ist, dass wir auf alle Fälle, und das ist ja eben angesprochen worden und vorgetragen worden, sicherstellen, dass vor der Durchführung des Testes eine vernünftige Beratung erfolgt. Und wenn da 4x5 Minuten oder 4x20 Minuten nicht ausreichen, dann muss das eben entsprechend einbudgetiert werden. Das, was von der Vorrednerin gesagt worden ist, dass man ihr so ein Formular in die Hand geknallt hat und kein Gespräch mit ihr geführt hat, sie nicht auf die Beratung verzichtet hat, ist ein klarer Verstoß gegen ärztliche Berufspflichten nach dem Gendiagnostikgesetz. Das ist für mich das Entscheidende. Und dann ist für mich entscheidend, dass bevor jetzt irgendeine Indikation für eine Abtreibung dann am Ende erfolgt, dass sehr genau nachgeprüft wird, ob danach auch die Beratung stattgefunden hat. Und die Betroffene hat es ja eben auch klar gesagt. Man muss den Eltern doch die Möglichkeit geben, und darauf verweisen wir in unserer Broschüre ja, dass die Möglichkeit besteht mit Eltern von Down-Kindern. Aber ich denke jetzt in die Zukunft. Was gibt es alles für Krankheiten, auf die wir in Zukunft dann testen können? Kontakt aufzunehmen, mit Lebenshilfe Kontakt aufzunehmen, um dann zu erfahren, was ist das, mit was ich mich beschäftige? Das sind doch heute in vielen Fällen eben, wie gesagt, diffuse Ängste, ohne das Krankheitsbild zu kennen. Das sind diffuse Ängste, die man ausräumen kann. Und da ist für mich die Beratungskomponente die entscheidende. Und der Zusammenhang zwischen der minimalinvasiven Intervention hier und der Bestimmung und der nachfolgenden Absicherung der Diagnose und der nachgelagerten Beratung, wenn das nicht funktioniert, dann ist das Regelungskonstrukt so, dass man sagen kann, jo, dann kann man es vergessen. Ich will aber auch darauf hinweisen, wir haben bei Plazentabiopsien und Fruchtwasseruntersuchungen das Risiko 1 bis 4 Fehlgeburten auf 1000 Fälle. Das ist auch routinemäßig in der Vergangenheit. Also insofern ist der Paradigmenwechsel gar nicht so erkennbar hier in diesem Punkt. Das ist in der Vergangenheit auch jeder Frau mehr oder weniger routinemäßig über 35 verordnet worden. Egal, ob sie es dann am Ende hinterfragt hat oder nicht, da wurde auch nicht lange beraten. Und mir persönlich sind Fälle bekannt, deshalb bin ich so engagiert in diesem Thema, wo es dann, obwohl die Eltern eine Abtreibung niemals in Betracht gezogen haben, zu einer Fehlgeburt gekommen ist und die dann da gesessen haben und haben gesagt, was haben wir denn jetzt angestellt? Wir wollten es nur wissen, um uns darauf einzustellen, wie wir mit einem behinderten Kind umgehen. Und das sind die Fragestellungen, die für mich interessant sind und die mich so ein bisschen auch, sage ich mal, emotional dann eben anfassen.
Dankeschön. Frau Dr. Kersten nochmal.
Ich würde noch mal eine Frage an Frau Dr. Rissmann stellen. Inwieweit sind Datenerhebungen und Gutachten im Rahmen von sogenannten Health Technology Assessments, wie sie auch unter anderem auch vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen durchgeführt werden, ungeeignet, um eine fundierte Auseinandersetzung mit der Kassenzulassung des NIPT, insbesondere den ethischen und gesellschaftlichen Aspekten, zu ermöglichen? Und als Anschlussfrage, was sind Ihrer Meinung nach die zentralen Aspekte, die innerhalb des Monitorings berücksichtigt werden müssten, um eine fundierte Auseinandersetzung gewährleisten zu können?
Frau Dr. Rissmann, wir können eine Frage an eine Sachverständige, das heißt Sie, beantworten, bitte.
Dankeschön. Es ist sehr schwierig, die Zahlen so zu, also es ist Equik, weiß ja besser als ich, was sie für Zahlen haben, aber es gibt diese Zahlen nicht. Also es gibt keine routinemäßigen Zahlen zu dem, was pränatal an Diagnostik erfolgt ist und der Zuordnung. Das heißt, man müsste ein ganz neues Studiendesign aufstellen, um besonders bevölkerungsbezogen. Das ist ja diese Versorgungsrealität, um die es geht, und nicht die Studien, die wir in spezialisierten Zentren machen. Das wäre sozusagen das Wichtigste, dass man sich das dort anguckt. Und wir haben ja, ich bin da ganz bei Professor Hecken, wir haben ja diese Besonderheit mit der Beratungssituation, dass wir auf jeden Fall auch Studiendesign qualitativ und quantitativ einschließen müssten, um ein Monitoring sinnvoll. Die Fragen, die uns wirklich interessieren, sind die Sachen, die wir nur in Interviews oder in anderen speziellen Sachen rauskriegen können.
Dankeschön. Herr Föhr, bitte.
Meine Frage geht an Herrn Dr. Weichert. Was sind aus Ihrer Erfahrung die Beweggründe der Schwangeren, den NIPT durchzuführen?
Herr Dr. Weichert, bitte.
Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung, verehrte Vorsitzende, liebe Mitglieder des Ausschusses. Aus meiner Erfahrung gibt es im Prinzip zwei wesentlichen Gründe. Die erste Sorge ist natürlich die Frage, ob Ihr Kind von einer Trisomie 21 betroffen ist, wobei man natürlich hier darauf hinweisen muss, dass in unserer täglichen Praxis nicht die Trisomie 21 unsere Hauptproblematik darstellt, sondern Fehlbildungen betreffen Schwangerschaften bei weitem um ein Vielfaches häufiger. Genau das Gleiche gilt für Schwangerschaftskomplikationen wie zum Beispiel die Präeklampsie. Daher ist es gerade in der Situation, wo zum Beispiel im Ersttrimester-Screening ein Intermediärrisiko sich darstellt oder Marker darzustellen sind, bei sonst unauffälligen Kind ist dieser Test eine hervorragende Option, die Trisomie 21 mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Und das ist ein Punkt, auf den ich auch noch mal hinweisen möchte, der NIPT-Test ist ein Screening-Test. Es wird keine Diagnostik hierbei durchgeführt. Und da ist eben auch der wichtige Punkt, darauf hinzuweisen, wenn sich der Hinweis ergibt, so wie das zum Beispiel auch in der Patientinneninformation zu finden ist, da ist letztendlich, finde ich, eine etwas unglückliche Verortung hat hier stattgefunden, weil hier eben mit Hinweis auf den Punkt oder der Punkt angedeutet wird, dass wenn irgendwas ist, dann macht man einen zweiten, besseren Test, mit dem man letztendlich diesen Hinweis bestätigt oder ausschließt, was in meinen Augen eine schwierige Indikation darstellt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, und den hat letztendlich Frau Schmidtke eben in einem Nebensatz gerade erwähnt, eine interne Erhebung bei uns hat letztendlich dazu geführt, dass gerade auch im Niedrigrisikokollektiv oder bei den jüngeren Schwangeren es doch häufig auch die Frage gibt, nämlich was es denn wird. Ja, also die Trisomien sind unter Umständen gar nicht vordergründig von Interesse, zum Beispiel weil die Schwangeren sehr jung sind, sondern die Frage ist, was wird es? Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Also dass wir hier letztendlich eine Art pränatale Geschlechterbestimmung hier auch haben. Also in der Zusammenschau muss man sagen, die Trisomien sind natürlich im Ausschluss der Hauptbeweggrund, aber auch die Frage nach Geschlecht ist von Interesse. Vielen Dank.
Dankeschön. Und aus den Reihen der SPD, wer wünscht das Wort? Mal gucken, wer darf aus den Reihen.
Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Dr. Rissmann. Wen würden Sie für das interdisziplinäre Gremium zum NIP vorschlagen, das wir in unserem Antrag praktisch einsetzen wollen?
Frau Dr. Rissmann, bitte.
Vielen Dank. Ich hatte ja schon die Vorschläge gelesen und ich würde unbedingt auch noch die Gesellschaft, eine Fachgesellschaft mit einbeziehen, die Perinatale Medizin, DGPM, ist eine Gesellschaft, die vereinigt die Pränataldiagnostik und die Neonatologen, also die, die sich im Vorfeld mit der Diagnostik beschäftigen und dann die Kinderärzte, die spezialisiert auf das Neugeborenenalter, die Neonatologen sind.
Herr Weichert, machen Sie das Ihr Mikro einmal aus, bitte. Fahren Sie fort.
Entschuldigung, jetzt haben Sie mich. Also die DGPM würde ich unbedingt empfehlen als Fachgesellschaft, die beide Sachen vereinigt und in diesem Speziellen noch mit aufgenommen werden sollte. Und ich würde die Fachgesellschaft der Pränataldiagnostik und Geburtshilfe dort auch noch mit anfragen, mit einem Experten, würde ich empfehlen, vertreten zu sehen. Danke.
Dankeschön. Und mal gucken, Frau Helling-Pla, bitte.
Vielen Dank. Ich möchte gerne den Bundesverband der Frauenärzte, Herrn Dr. Frenzel, fragen zur Qualität der Beratung. Sind Sie ja bereits gefragt worden. Ich selbst habe zweimal ein NIPT in Anspruch genommen und habe zweimal von Gynäkologinnen tatsächlich eine sehr umfassende und ausführliche Beratung erfahren, obwohl ich angegeben habe, bereits schon umfassend informiert zu sein. Nun gibt es aber auch die Befürchtung, dass Patientinnen und Patienten die NIPT-Beratung als Empfehlung zum Test verstehen würden und vielleicht auch die entsprechenden Broschüren, die es in dem Zusammenhang gibt. Ist es auch Ihre Erfahrung, entspricht das Ihrer Wahrnehmung und gehen Ärztinnen und Ärzte und Schwangere Ihrer Erfahrung nach verantwortlich mit Testergebnissen hinterher um?
Herr Dr. Frenzel, bitte sehr.
Ja, sehr. Vielen Dank für die Frage. Ich fange wieder mit dem zweiten Teil an. Das verantwortliche Umgehen mit den Testergebnissen impliziert auch hier wieder der Gesetzgeber. Und ich gehe davon aus, dass es auch so gehandhabt wird. Der Gesetzgeber sagt ja, es findet eine obligate Beratung nach dem Ergebnis auch statt. Und da geht es auch tatsächlich nochmal um die Geschichten. Ist der Test unauffällig, freuen wir uns alle, dann wissen wir ja, zu 99,99% ist das Kind nicht betroffen. Ist der Test auffällig, das haben wir auch schon mehrfach gehört, brauche ich nicht weiter auszuführen, gibt es eine Falsch-Positiv-Rate. Dies gilt es anzusprechen in Bezug auch auf das Alter der Schwangeren und dann eben diesen sogenannten positiven, prädiktiven Wert zu kommunizieren, wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass das Kind betroffen sein kann, ja oder nein, im wahren Leben. Und danach trifft dann die Entscheidung schlussendlich, ob man eine invasive Diagnostik durchführt, ja oder nein. Das obliegt auch immer der Schwangeren selber, ob sie das machen möchte, ja oder nein. Nur bevor sie dann eine Konsequenz daraus zieht, sprich die Schwangerschaft abbricht, ist diese invasive Diagnostik dann obligat. Dann zu der zu dem Gefühl, tendenziös beraten zu werden, muss man auch sagen, wir beraten ergebnisoffen. Und ich kenne das auch von meinen Kolleginnen und Kollegen nicht anders. Es geht darum, zuerst einmal festzustellen, ist es eine Fragestellung, die für die Schwangere in Frage kommt? Wenn ja, dann beraten wir sie, diesen Test gibt es. Obligat ist das Aushändigen der Patienteninformationsbroschüre. Und anhand auch derer kann man sich entlanghangeln und sagen, okay, haben Sie das alles verstanden? Und dann auch nochmal, was kann der Test, was kann der Test nicht? Auch das ist immer wichtig zu sagen. Das haben wir auch schon mehrfach gehört, nur 8% der Erkrankungen sind tatsächlich genetischer Natur, alles andere hat eine andere Ursache. Und dann kommt dann die Schwangere zu einem autonomen Ergebnis für sich und in ihrer Erlebniswelt entscheidet sie dann auch, ob sie das haben möchte, ja oder nein, und votiert. Ja, dafür oder auch dagegen. Und dann sind wir durch.
Danke, Herr Dr. Kippels. Herr Dr. Kippels, möchten Sie? Bitte.
Vielen herzlichen Dank. Ich würde noch mal gerne eine Frage an Herrn Dr. Weichert richten. Wie wird die Indikation zur Durchführung des NIPT gestellt?
Herr Dr. Weichert, bitte sehr.
Ja, die Indikation für den NIPT wird letztendlich auf Grundlage der Broschüre des Gemeinsamen Bundesausschusses, ich zeige sie noch mal, gestellt. Und wie gesagt, hier hatte ich in der letzten Frage schon gesagt, dass ich das etwas schwierig finde, aus vielerlei Gründen. Zum einen ist der erste Satz, der einem ins Auge springt, die Übernahme der Kosten. Und die Übernahme der Kosten impliziert letztendlich, weil es die gesetzlichen Krankenkassen sind, die ja immerhin 90% der Gesellschaft repräsentieren, dass das was Gutes ist und entsprechend dann auch was Sinnvolles ist. Der nächste Punkt ist, wenn sich aus anderen Untersuchungen ein Hinweis auf eine Trisomie ergeben hat. Genau da ist es ja eigentlich nicht mehr indiziert, weil da brauchen wir Diagnostik. Das heißt, wir brauchen die Frage ja oder nein, das Kind ist betroffen oder nicht. Da brauchen wir tatsächlich im Zweifel die invasive Diagnostik und nicht einen nicht-invasiven Screening-Test. Und da empfinde ich eben die Diktion, die hier herrscht, eher als unglückliche Verortung, weil es letztendlich eine sowohl medizinisch als auch sachlich schwierige Indikation letztendlich ist. Und der letzte Punkt ist die Anmerkung, wenn eine Frau gemeinsam mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt zu der Überzeugung kommt, dass der Test in ihrer persönlichen Situation notwendig ist. Und was ist letztendlich eine Überzeugung? Eine Überzeugung ist eine individuelle Wertung. Ja? Das heißt, die Indikation erfolgt dann in diesem Fall im Wesentlichen durch die Schwangere, was letztendlich, wenn man die Situation weiter konstruiert, durchaus auch die Frage erlaubt, wie wäre denn damit umzugehen, wenn beispielsweise die Schwangere sich gegen den Test entscheidet und das Kind dann dennoch betroffen wäre, wer übernimmt letztendlich für die Entscheidung dann am Ende die Verantwortung? Ist es die Frau, die die Überzeugung hatte, oder eben die persönliche Situation, die dahinter steht mit dem Arzt? Also aus diesem Grund kann man zusammenfassend sagen, in der täglichen Praxis stellt sich die Frage nach der Indikation auf der Grundlage der Informationen, die uns so übermittelt wird.
Danke. Danke. Und aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Rüffer, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich jetzt an Silke Koppermann, die digital bei uns ist. Ich stelle Sie mal kurz, damit Sie ein bisschen mehr Zeit haben zur Beantwortung. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Aspekte hinsichtlich des Monitorings und auch des Expertengremiums der Besetzung?
Frau Koppermann, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Frage. Es wurden ja schon viele kritische Bemerkungen zu der Kassenfinanzierung genannt. Und genau um das differenzierter darzulegen, macht ja das Monitoring Sinn. Durch die Kassenfinanzierung haben wir ja die Chance, überhaupt Zahlen zu haben. Vorher war das ja im Bereich von Selbstzahlerleistungen. Aber die Kassenabrechnungen selber geben ja keine Aussage über Qualität von Beratung, dass 5 Minuten beraten wird, ist sowieso selbstverständlich, dass das jeder abrechnet. Aber die Beratung, die Qualität ist damit ja nicht belegt. Von daher wäre total wichtig, in welcher Art die Schwangeren die Beratung erlebt haben, ob sie für die wirklich ausführlich und erklärend und erhellend und ihre Fragen erklärend waren. Auf der anderen Seite finde ich es auch, wäre wichtig zu erklären, wie würde das von Seiten der Ärzte angeboten. Ich bin ja selber auch Frauenärztin, also aus meiner Erfahrung von Kolleginnen ist das nicht unbedingt immer so, dass das ganz ergebnisoffen ist, sondern Ärzte empfinden eine gewisse Verpflichtung oder auch womöglich juristische Angst, auf alles hingewiesen zu haben und dafür zu sorgen und dafür verantwortlich zu sein, dass ein gesundes Kind geboren wird. Frauen fühlen sich verpflichtet, alles dafür zu tun, dass das Kind gesund ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, da genauere Erhebungen über die Beratung zu machen. Die Beratung selber, wie die Fortbildung sind, könnte auch Sinn machen, das zu erheben. Leider sind die meisten Fortbildungen werden zudem im Rahmen des Gendiagnostikgesetzes für Frauenärzten werden leider von Firmen wie Amedis angeboten, also sind sozusagen potenziell mit Interessenkonflikt behaftet in diesen Fortbildungen. Ich habe das persönlich recherchiert und auch in Hamburg erlebt. Kommt nirgendwo vor, was ist denn eigentlich Behinderung und warum müssen wir denn eigentlich danach suchen und was für ein Bild von Behinderung haben wir denn eigentlich? Das fände ich, würde sich auch sehr lohnen, das zu erheben, wie die Beratungsausbildung eigentlich ist. Natürlich wäre es interessant zu erfragen, was hat es. Okay. Und ich finde, in dem Gremium, um das nochmal zu erwähnen, fände ich es wichtig, dass da nicht nur medizinischer Sachverstand ist, sondern genau in dem Sinne auch Sachverstand aus der Gesellschaft und aus der Betroffenen, dass da Experten von Disability Studies, Betroffene drin sind, damit dieser Blickwinkel.
Frau Koppermann. Ja, vielen Dank. Herr Schiff.
Entschuldigung.
Sie haben noch eine Frage.
Eine Frage an Frau Koppermann. Die nicht invasiven Pränataltests sind nachweislich und entgegen der ursprünglichen Idee ja mittlerweile so eine Art Standardverfahren geworden. Weiterhin stehen neue Testverfahren in der Pränataldiagnostik vor der Zulassung. Welche Auswirkungen wird diese Entwicklung aus Ihrer Sicht auf die Gesellschaft haben? Wie wird sich unser Blick darauf verändern, wie Kinder künftig auf diese Welt kommen?
Frau Koppermann, dann fahren Sie fort, bitte.
Zur Welt kommen dürfen und wer sozusagen durch die Kontrolle durchgefallen ist, dann eigentlich entweder die Eltern die Schuld haben oder deren Existenzrecht ein bisschen problematisiert wird. Das kann natürlich auch noch Folgen auf die Bemühungen zur Inklusion haben. Ich möchte daran erinnern, dass es zu Recht große Empörung ausgelöst hat, dass der Chef von der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen ein breites Screening vorgeschlagen hat auf alles Mögliche und von Eugenik im besten Sinne gesprochen hat. Wenn das sich weit ausdehnt, auch solche Tests in der Pränataldiagnostik, kann man natürlich diese Empörung ein bisschen wohlfeil nennen, wenn wir sozusagen das Gleiche einfach ein bisschen später machen. Von daher ist es wirklich sehr wichtig, darauf zu gucken, welche Tests sollen eigentlich gemacht werden. Und wenn bei jungen Frauen Tests auf Trisomie 21 gemacht werden, abgesehen davon, dass das zu einer Drohkulisse gemacht wird, dass das irgendwas ist, was man unbedingt finden muss, ist er medizinisch betrachtet unsinnig bei jungen Frauen, weil würde man keinen Test machen bei so einer geringen Prävalenz. Und wenn er dann positiv ist, dann ist auch noch die Chance, dass er falsch positiv ist, groß. Also man fragt sich wirklich, ob dieser Test nicht in der Breite total unsinnig ist und damit noch mit dem Label die Gemeinschaft bezahlt das. Und auch das fixiert wieder das. Das ist etwas, was zu vermeiden ist. Die Solidargemeinschaft möchte das vermeiden. Denn es ist ja eine Illusion zu behaupten oder es ist ja klar, dass es darum geht, die Diagnosen zu stellen und möglichst früh zu stellen, damit, wenn eine Frau einen Abbruch deshalb haben möchte, dass der möglichst früh stattfindet.
Dankeschön. Geht das Frage an Herrn Sichert, bitte.
Ja, ich finde diese ganzen negativen Schwingungen hier etwas schwierig, die ich in diversen Aussagen hier verspüre, ganz ehrlich gesagt, wenn Eltern letztlich nichts anderes wollen, als sich informieren. Und ich denke, Eltern haben ein Anrecht darauf, sich zu informieren. Deswegen meine nächste Frage geht auch nochmal ans IQWiG. Ich fand sehr interessant, was die Frau Schmidtke als betroffene Mutter gesagt hat, dass sie nämlich gesagt hat, sie macht den oder hat einen Test gemacht, auch weil sie das Geschlecht des Kindes wissen möchte. Wir wissen aus Studien, dass allein in diesem Jahrzehnt 5 Millionen Menschen weltweit abgetrieben werden, weil sie Mädchen sind. Da findet diese Diskussion hier gar nicht statt. Aber bei diesen Tests findet sie statt, obwohl wir dort eine ganz große Anzahl von falsch positiv im Test haben. Wir wissen nicht, wie viele falsch negativ sind. Und ich denke, es ist schon wichtig für die Eltern auch zu wissen, wie valide ist denn ein Test, den ich hier mache. Bei Bluttests für Mädchen und Jungen wissen wir, es ist 99% Wahrscheinlichkeit, dass man das Geschlecht feststellt. Wir haben jetzt aus diversen Studien gehört, dass es jeder fünfte beziehungsweise in manchen Altersgruppen sogar jeder zweite Test falsch ist. Deswegen meine Frage an Sie vom IQWiG. Sie haben vorhin gesagt, dass es Dinge gibt, die vordringlicher sind, als festzustellen, wie viele sind denn falsch positiv und falsch negativ. Welche Dinge sollten Ihrer Meinung nach dringender monitort werden, als das, ob man den Eltern eine falsche oder eine richtige Information gibt?
Frau Dr. Eickermann, Sie haben jetzt das Wort.
Nee, da bin ich missverstanden worden. Mein Eindruck ist, dass die Diskussion, die hier geführt wird, dass es da um andere Dinge geht, nämlich das, was passiert gerade in der Versorgung, welche Auswirkungen hat die Einführung dieses Tests als Kassenleistung und wie findet Beratung statt. Das erschien mir im Vorfeld als das, was vordringlich jetzt neu geklärt werden muss. Zu dieser Frage, wie zuverlässig sind diese Tests, gibt es ja tatsächlich schon eine ganze Reihe von Studien. Es ist allein damals in dem Bericht, den wir gestellt haben, dass der ist 2018 veröffentlicht worden, da lagen ja schon, ich glaube, Pi mal Daumen, 23 Studien vor, die sich mit der diagnostischen Güte dieser Tests beschäftigt haben. Insbesondere liegen da Daten vor für die Trisomie 21. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Daten für Trisomie 13 und 18 deutlich schwächer. Das kann man alles noch mal anschauen, aber da gibt es eine ganze Reihe von Studien und wir haben eben die Sensitivitäten und Spezifitäten genannt. Und in der Mutterschaftsrichtlinie ist ja unter diesen Qualitätssicherungsaspekten sogar festgelegt, welche Tests überhaupt nur angewendet werden dürfen. Also da sind ja auch bestimmte Grenzen für Sensitivitäten und Spezifitäten, also wie gut ein Test die Kranken richtig als krank identifiziert und wie gut der Test die Nicht-Erkrankten als nicht-erkrankt identifiziert. Da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Studien. Und die Frage ist, ist das etwas, was man jetzt noch mal mitmachen muss, wenn man zu der Entscheidung kommt, ja, die Daten reichen vielleicht für bestimmte Erkrankungen noch nicht aus, dann ist das durchaus sinnvoll. Aber die Frage, die man sich eben stellen muss, was möchte man mit so einem Monitoring erreichen? Und man muss immer gucken, dass man das nicht überfrachtet. Grundsätzlich kann man noch mal auch sich kümmern um diagnostische Güte, um Testgüte. Die Frage ist nur, liegen da nicht einfach genügend Daten vor und sind nicht eben die anderen Dinge das, wozu wir eben noch ganz, ganz wenig wissen, nämlich das, was ist in der Versorgung seit der Einführung als Kassenleistung passiert und was passiert im Bereich der Inanspruchnahme, der Aufklärung, solche Dinge.
Dankeschön. Ich sehe, Frau Kühne, dass Sie die Hand mehrfach gehoben haben. Die Regeln in dieser Anhörung sehen vor, dass ich Sie nur aufrufen kann, wenn Sie gefragt werden von einer Abgeordneten. Und jetzt geht das Fragerecht an Dr. Kippels. Bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich würde eine Frage noch mal gerne an Herrn Professor Hecken richten. Waren bei den Beratungen des GBA über NIPT als Kassenleistung Betroffene mit Trisomie 21, 18 oder 13 beteiligt?
Herr Professor Hecken.
Herzlichen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Selbstverständlich, die Patientenvertretung hat an allen Verfahren teilgenommen. Die Patientenvertretung im GBA setzt sich zusammen auch aus themenbezogenen Patientenvertretern, besteht auch aus Teilnehmern, die aus dem Kreis der Verbände von Menschen mit Behinderungen und Handicaps dann eben benannt werden. Es hat ein Anhörungsverfahren gegeben. Vor diesem Hintergrund hat hier eine breite Beteiligung stattgefunden, die, ich wiederhole mich aber, nicht ersetzen kann, das sage ich jetzt zum dritten Mal, die Wertentscheidung, vor der sich das Hohe Haus geflissentlich entzogen hat. Die Frage, was wollen wir als Gesellschaft, kann nicht der GBA entscheiden. Vor diesem Hintergrund lege ich da ganz, ganz großen Wert drauf. Zwei Anmerkungen noch, weil ich noch ein bisschen Redezeit habe. Ich sage das ausdrücklich, Herr Abgeordneter Sichert. Sie haben eben wieder gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier richtige Ergebnisse bekommen, liegt so bei 50%. Ich wiederhole das, was gesagt worden ist. Die Sensitivität liegt bei 99,13% bei Trisomie 21, die Spezifität bei 99,95%. Sie haben gesagt, es wird gemacht, um das Geschlecht zu bestimmen. Wer als verantwortlicher Arzt den Eltern vor der 12. Schwangerschaftswoche das Geschlecht des Kindes mitteilt, verhält sich regelwidrig. Das ist untersagt nach dem Gendiagnostikgesetz, damit es eben nicht zu dieser Selektion kommt, die an vielen Stellen dann eben apostrophiert wird. Und vor diesem Hintergrund muss ich hier an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen, es hat niemals einen Willen des GBA, das hat einer der Redner gesagt, auf eine breite, ungezielte Anwendung dieser Tests gegeben. Nein, wir haben gesagt, in den Fällen nach Beratung und nach Absicherung der Ergebnisse dann durch meine maximalinvasive Verfahren oder auch durch andere speziellere Untersuchungen soll eben eine Entscheidung getroffen werden, nur damit wir hier den Ablauf des Verfahrens kennen und nicht alles mit allem vermischen. Und was in Zukunft auf uns zukommt, zwingt uns dazu, uns als Gesellschaft zu bekennen, bei welchen Krankheiten oder potenziellen Krankheiten wollen wir überhaupt noch das Recht auf Wissen dann am Ende als Gesetzgeber umsetzen. Ob man dann die Tests verbieten kann, ist eine andere Frage. Sie können aber bestimmen, ob Sie die GKV bezahlen. Und das ist eine Wertentscheidung, die müssen Sie treffen. Und der werden wir uns unterwerfen. Und das ist selbstverständlich. Ich wäre froh gewesen, wir hätten diese Entscheidung nicht zu treffen brauchen, weil der Deutsche Bundestag uns eben diese Entscheidung als dazu berufenes Organ abgenommen hätte.
Vielen Dank. Und Herr Föhr, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Sander. Welche gesellschaftlichen Erwartungshaltungen sind nach Ihrer Wahrnehmung mit der Kassenzulassung von NIPT verbunden?
Frau Sander, bitteschön.
Herzlichen Dank. Ja, mit der Kassenfinanzierung des NIPT haben wir aus unserer Sicht die gesellschaftliche Vereinbarung getroffen, dass ein Kind mit Trisomie heute vermeidbar ist. Der Beschluss hat den Deutungsrahmen geschärft, dass Frauen selbst verantwortlich sind, wenn sie ein Kind mit Behinderung, insbesondere eines mit Down-Syndrom, bekommen. Der Begriff der Selbstbestimmung in Zusammenhang mit der kassenfinanzierten Anspruchnahme des NIPT suggeriert nicht nur die Möglichkeit, sondern formuliert gerade so den Auftrag, was die Kasse zahlt, ist sinnvoll und wichtig, an die Schwangere das Ausmaß an Sorgearbeit, das auf sie zukommt, individuell planen zu können und zu müssen. Er erklärt damit eine Herausforderung, die das Leben jederzeit an jeden von uns stellen kann, zu einem individuellen Problem und macht die behauptete Selbstbestimmung zu einem vergifteten und unehrlichen Geschenk. Behinderung lässt sich niemals wegtesten, sondern gehört zum Menschsein dazu. Rund 96% aller Behinderungen treten im Laufe eines Lebens nach der Geburt auf und stellen immer die Frage nach gesellschaftlichen und solidarischen Lösungen. Gerade in einer alternden Gesellschaft wird die Frage immer drängender, wie wir in Zukunft mit Menschen umgehen wollen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Sicher ist, der NIPT verschiebt unseren Blick auf Behinderung von einer sozialen zu einer individuellen Verantwortung, kostet die Solidargemeinschaft der Versicherten viel Geld und gibt Eltern niemals die versprochene Sicherheit, kein behindertes Kind zu bekommen. Denn es gibt noch tausend andere Gründe, warum ein Kind behindert sein kann und nicht nur Trisomie 21, 13 oder 18. Gibt es ein positives Ergebnis, erzeugt er sogar sehr große Not. Er bietet keine therapeutische Handlungsoption und legt die Notwendigkeit einer Entscheidung für oder gegen einen Abbruch einer eigentlich erwünschten Schwangerschaft nahe. Das ist das ganz große Problem, das wir als betroffene Eltern mit diesem Test haben. Ich bin nicht hierher gekommen, um über meine privaten Tränen zu sprechen, aber diese Tränen, die wir vergießen als Eltern, dieser Kinder sind gesellschaftlich bedingt. Wir müssen uns schon lange, wenn wir zum Bäcker gehen, wenn wir im Spielplatz eine Sandburg bauen, dafür rechtfertigen, warum wir dieses Kind haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier Kinder hat, aber ich glaube, Sie können sich vorstellen, wie verletzend es ist, wenn man beim Sandkuchenbacken das Lebensrecht des Menschen in Frage stellen muss, den man am meisten auf dieser Welt liebt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Sander. Für aus den Reihen Frau Rüfer.
Ich bin's nochmal. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht jetzt an Anne Frankenstein. Und jetzt mal vor dem Hintergrund dessen, was Herr Hecken hier gesagt hat. Und er hat ja ein flammendes Plädoyer gehalten, ne? Und gesagt, wir wollten niemals, dass es irgendwie zu Reihenuntersuchungen kommt. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, wenn andere Tests beantragt werden und so weiter. Ist es nicht eigentlich geboten, jetzt ein Moratorium auszusprechen, bevor wir weiter eine Entwicklung sehen, die wir in keiner Weise steuern?
Herr Dr. Frankenstein, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde, ich habe in meiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass ich finde, die Frage eines Moratoriums für zukünftige Tests muss in jedem Fall diskutiert werden. Bei dem, wie ich jetzt die Einlassung auch von Herrn Professor Hecken und von anderen hier gehört habe, finde ich, dass man schon auch die Frage stellen muss, wie es auch jetzt schon mit dem NIPT weitergeht. Aus meiner Sicht haben wir eine Situation, die hochgradig eben auch problematisch ist. Und vor dem Hintergrund würde ich diese Frage jetzt schon für auch diskussionswürdig erachten. Unabhängig davon glaube ich, dass mit Blick auf die Bewertung des Gremiums auf jeden Fall sichergestellt sein muss, dass eben auch qualitativ bewertet wird, wie das ja sozusagen der Lebenszustand behinderter Menschen aktuell ist und das auch ein Auswertungsgegenstand ist. Und man wird dann sozusagen unter Berücksichtigung dieser Frage dann auch in diesem Gremium, glaube ich, sehr viele Fragen diskutieren müssen. Und das ist was vorhin anklang und was ich finde, was eine ganz elementare Frage bei der weiteren Befassung auch ist, wie es eigentlich gelingt, in diesem Gremium unter so einem einheitlichen Maßstab zu arbeiten. Ich glaube, dass da sehr unterschiedliche sozusagen Blickwinkel und Perspektiven auf diese Fragen auch vorherrschen, was, glaube ich, normal ist. Aber man muss sich, glaube ich, in so einem Gremium darüber verständigen, wie auch insbesondere die Frage bewertet wird, was für Auswirkungen auf behinderte Menschen das hat. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass eben auch abgesichert sein muss, das ist eben auch schon gesagt worden, dass in diesem Gremium eben auch die Kompetenz von Vertretungen behinderter Menschen, von Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen eben auch ganz unmittelbar sozusagen als geborene Mitglieder eben auch enthalten sein kann. Vielen Dank.
Danke, Herr Dr. Frankenstein. Und Frau Aschenbeck-Duknus hat jetzt das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Berufsverband der Frauenärzte, an Herrn Dr. Frenzel. Und lassen Sie mich bitte sagen, ich bin immer dafür eingetreten und tue es auch immer noch, dass die NIPD auf Kassenleistung gehen soll, weil ich immer gesagt habe, es kann doch nicht vom Einkommen der Frau abhängen, ob sie sich eines invasiven Pränataltests unterziehen muss oder nicht. Das halte ich für falsch. Deswegen meine Frage, welche Folgen würden Sie sehen, wenn die Kassenzulassung zurückgenommen würde, insbesondere im Hinblick auf gering verdienende Mütter?
Herr Dr. Frenzel, bitte sehr.
Machen wir den Schritt ja dann zurück in die Ära davor, also vor 07/22. Denn es muss einem klar sein, dass diese Testverfahren, die sind gekommen, um zu bleiben. Ja, und die können extrem viel und die Menschen möchten wissen. Ja, nicht alle möchten wissen, aber die meisten möchten wissen. Oder sie möchten beruhigt werden. Auch das ist völlig in Ordnung. Auch das ist ein Recht, das man haben kann, weil die meisten Tests sehr unauffällig sind. Entscheidend ist dann, wie gesagt, Testqualität, Testgüte, Test hin, Test her. Das muss man alles vorher wissen, weil es macht keinen Sinn, irgendwas zu testen, was mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 1 zu 1000 auftritt, mit einer Sensitivität eines Tests, der schlechter ist als 95%. Da kommt nur Quatsch raus. Dementsprechend muss halt die Beratung sein. Aber Sie haben vollkommen recht. Schlussendlich war auch ein Aspekt der seinerzeitigen Einführung, zumindest mal nach meinem Dafürhalten, dass wir ein Testverfahren, das absolut performant ist in seiner Fragestellung, also es funktioniert, dass wir das auch Menschen zur Verfügung stellen können, die sich das nicht leisten können. Zu Beginn der Einführung 2012 hat so ein Test 1.000 Euro gekostet. Das muss einem mal klar sein. Das hat sich natürlich dann auch entsprechend verändert über die Jahre und die Vielfalt der Anbieter und die Konkurrenz auch. Teste wurden auch besser, keine Frage. Aber auch diesen Aspekt kann man durchaus in die Diskussion mit hineinbringen. Möchte ich den Menschen einen Zugang über die kassenfinanzierte Seite anbieten können in diesem Bereich oder möchte ich es nicht? Man kann trefflich darüber diskutieren. Man kann sicherlich auch über die Indikationsstellung diskutieren. Ja, zu sagen, gebe ich es für alle frei von 20 bis 40 oder gibt es bestimmte Risikokonstellationen, wo das Sinn macht, gibt es Vorteste und so weiter und so fort. Aber einer Illusion muss man sich sicherlich nicht hingeben, nämlich, dass wir mit welchem Votum auch immer diese Teste irgendwie aus der Welt schaffen, sondern wir schaffen tatsächlich eine Form dann der Medizin, die dahin geht, dass es auch wieder über den Geldbeutel funktioniert. Vielen Dank.
Danke. Und die letzte Frage in dieser Anhörung stellt Herr Hüppe, bitte.
Also meine Frage geht an Professor Dr. Svenche Köpsel. Wenn ich das Gendiagnostikgesetz lese und den Paragraph 15 Absatz 1, dann heißt es, dass eine genetische Untersuchung vorgeburtlich nur zu medizinischen Zwecken durchgeführt werden kann. Worin besteht aus Ihrer Sicht der medizinische Zweck, wenn es für das Down-Syndrom keine Therapie gibt? Und aus meiner Sicht ist es auch keine Krankheit, das möchte ich ja auch noch mal sagen.
Frau Professor Köpsel, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin ja keine medizinische Expertin, deswegen kann ich das in der Form gar nicht beantworten. Aber ich würde auch sagen, dass es sich nicht um, also zum einen ist es keine Therapie möglich, zum anderen handelt es sich nicht um eine Erkrankung. Und es wundert einen, also jetzt haben wir die 90 Minuten rum und es wundert schon, mit welcher Selbstverständlichkeit davon ausgegangen wird, dass wenn ein Down-Syndrom gefunden wird, das auch etwas ist, was abbruchrelevant ist sozusagen. Und ich möchte mal nochmal auf eine, wie ich finde, paradoxe Situation hinweisen. Wir haben mittlerweile eine Präsenz von Menschen mit Down-Syndrom oder Trisomie 21, wie wir sie noch nie hatten. Also dass eine Carina Kühne mit in einer Anhörung sitzt und zu uns spricht, das hätte es ja früher überhaupt nicht gegeben. Wir haben Schauspielerinnen mit Trisomie, wir haben Influencerinnen mit Trisomie. All das gibt es und gleichzeitig bleibt es unverändert dabei, dass das etwas ist, was vorgeburtlich detektiert und das Signal ist ja ganz klar, das wird nicht wertfrei herausgefunden, um dem geborenen Kind gute Chancen zu geben, sondern um dann eben dafür zu sorgen, dass diese Kinder nicht geboren werden. Wie Sie schon gesagt haben, Herr Hüppe, es gibt ja keine Therapie, sondern das ist die einzige Möglichkeit. Und das ist eben auch die Kritik aus den Disability Studies heraus. Wir beobachten ja schon sehr lange kritisch alle diese Techniken, die auf eine Bewertung behinderten Lebens hinausgehen. Es war lange die Fruchtwasseruntersuchung und mit der Zulassung, der Kassenzulassung des NIPT ist ja das jetzt nochmal sozusagen verstärkt worden, wieder stärker in die medizinische Richtung zu gehen, in die Defizitorientierung und trotz UN-Behindertenrechtskonvention, trotz Zusatz in der Verfassung ist das ein massiver Rückschritt im Diskurs zu Behinderung. Wir haben es geschafft gehabt, sozusagen über auch die UNBRK deutlich zu machen, Behinderung ist nicht Diagnose, sondern Behinderung ist das, was passiert, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen auf Bedingungen treffen, die sie an der Teilhabe hindern. Und mit diesen Tests und den Signalen, die diese senden, sind wir wieder an einen Punkt angekommen, den wir eigentlich glaubten, überwunden zu haben. Und deswegen ist es auch aus Sicht der Disability Studies eben sehr wichtig, dass jetzt dieses Monitoring kommt und ein Gremium da ist, in dem die Stimmen behinderter Menschen vertreten sind, aber auch menschenrechtsorientierte Stimmen, also VertreterInnen der Monitoringstelle, menschenrechtsorientierte JuristInnen und ähnliche Personen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Anhörung angelangt. Ich danke Ihnen allen, die hier im Ausschusssaal uns ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben, Ihnen, die online zugeschaltet waren, unter anderem aus dem schönen Bremen und anderen Orten dieser Republik, den Abgeordneten für ihre zielführenden Fragen. Sie haben uns sehr geholfen. Wir werden das jetzt weiter alle in unseren Gremien oder in unseren Zirkeln besprechen. und dann zu einer Entscheidung im Deutschen Bundestag kommen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.